Da gibt es immer wieder gibt's solche Sternstunden, wo man sagt, das war ein toller Abend, wo man vorher vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, weil es komplizierte Präliminarien gab oder so. Und dann der Überraschungsmoment, wo dann wirklich der Funke überspringt und das 300 Leute mucksmäuschenstill sitzen und der Autor danach oder die Autorin beglückt sind, weil sie was rübergebracht haben. Und das ist dann schon
das ist wunderbar.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig.
Willkommen zu einer neuen Folge von Hansa Rauschen, der 23. bereits. Diesmal haben wir uns zu einem Phänomen aufgemacht, das es im deutschsprachigen Raum erst seit den späten 80er Jahren gibt und das seither den Umgang mit Literatur entscheidend verändert. Die Rede ist natürlich von den Literaturhäusern, wie sie seither in allen großen Städten und vielen kleineren entstanden sind. Für Hansa hat Tatjana Michaelis die Leiterin des Literaturhauses München getroffen, Tanja Graf, die dieses Amt seit 2016 innehat. Tatjana hat mit Tanja Graf darüber gesprochen, was so ein Literaturhaus eigentlich macht, wohin die Idee der Lesungen und auch der Inszenierungen von Autorinnen und Autoren geht, was das Ganze mit der Idee einer offenen Gesellschaft zu tun hat, aber auch über noch viel mehr. Die 1962 geborene Tanja Graf weist nämlich eine wildbewegte, sehr interessante Biografie auf, die sie quer durch den deutschsprachigen Literaturbetrieb geführt hat. Aber hört selbst. Viel Spaß mit Tanja Graf und Tatjana Michaelis.
Heute ist im Hansa Verlag bei Hansa Rauschen zu Besuch Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhauses München. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Hansa Rauschen hat sich ja vorgenommen, nicht nur über Hansa-Bücher und Dinge, die den Verlag betreffen, zu unterrichten, Gespräche zu führen mit Mitgliedern des Hauses oder Autoren, sondern auch ein bisschen einen Einblick in den Betrieb zu geben. Und ich dachte mir, die Arbeit eines Literaturhauses ist nun besonders interessant unter diesem Aspekt. Und du, Tanja, bist ganz besonders interessant, weil du nicht dein ganzes Leben lang in der Öffentlichkeitsarbeit im Veranstaltungswesen gewesen bist, sondern weil du viel andere Erfahrungen mitbringst. Du bist auch ausgebildete Buchhändlerin, habe ich das richtig gelesen?
Richtig, ja. Mhm.
Toll. Du hast Germanistik und Romanistik studiert, ja, und Theaterwissenschaft. Du hast sehr lange im Piper Verlag als Lektorin und Programmleiterin, ja, gearbeitet, hast dann mit Lothar Schirmer zusammen einen eigenen Verlag aufgezogen, danach noch einen Graf Verlag unter dem Dach der Ullstein Verlage und bist erst 2016 zum Literaturhaus gekommen. Jetzt ist natürlich gleich die erste Frage, wie kommt es zu diesem Seitenwechsel, wie kommt man zu einer so vollkommen neuen Aufgabe?
Ja, das Interessante ist, die Aufgabe ist gar nicht so anders und ich habe das eigentlich gar nicht so sehr als Seitenwechsel empfunden und zwar, weil was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt mache, hat eine riesen Parallele, nämlich es geht darum, Literatur und Autoren zu vermitteln. Mhm. Es geht eigentlich darum, Buch und Leser zusammenzubringen. Es geht darum, Autoren bekannt zu machen oder Bekannte ans Publikum zu bringen. Und deswegen ist das Interessante für mich, habe ich vorher auch nicht so sehr eigentlich mir vorstellen können, dass die Arbeit ist relativ ähnlich. Wenn man als Lektor oder Verleger ein Programm zusammenstellt, dann ist es ähnlich, wie wenn man als Veranstalter ebenfalls ein Programm zusammenstellt, nämlich mir geht es auch darum, dass im Literaturhaus eine ausgewogene Mischung an Veranstaltungen stattfindet, die sowohl bekannte Autoren, Autorinnen als auch Entdeckungen vorstellt und zum Teil auch nach Themen geordnet oder es gibt da verschiedene
Konzepte. Wie macht man sowas? Wie setzt ihr euch zusammen oder bist du die den ersten Aufschlag hat? Oder wie macht man so ein Literaturhausprogramm?
Also, zu einem wollte ich noch sagen, dass das Literaturhausprogramm nicht nur aus Veranstaltungen besteht, sondern dass wir mehrere Sparten bespielen, weil die Literaturvermittlung ja über das reine Veranstaltungsprogramm noch hinausgeht. Dazu sage ich vielleicht gleich noch was. Mhm. Aber jetzt erstmal, um bei den Veranstaltungen zu bleiben, nur kurz die Größenordnung. Im Literaturhaus finden ungefähr 200 Literaturveranstaltungen pro Jahr statt. Das sind Veranstaltungen in den verschiedensten Formaten, meistens natürlich abends im Programm, aber auch viele Matineen. Mhm. Und wir stellen dieses Programm eigentlich ähnlich zusammen, wie man ein Verlagsprogramm zusammenstellt. Das heißt, es gibt ein Programmteam, wir sind zu fünft. Und dieses Programmteam sitzt einmal in der Woche zusammen zur Programmbesprechung. Und bei dieser Programmbesprechung kann jeder Vorschläge machen, was man als nächstes an Veranstaltungen
vorhat. Ah, das ist ein Prozess, der läuft durchs ganze Jahr.
Ihr setzt
euch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt hin und sagt, jetzt planen wir die nächsten 6 Monate.
Naja, also es ist nicht, wir setzen uns jede Woche zusammen tatsächlich. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass auch das Literaturhausprogramm strukturiert ist, so ähnlich wie ein Verlagsprogramm. Es gibt eine Frühjahrssaison und es gibt eine Herbstsaison.
Klar, das folgt auch ein bisschen dem Erscheinen der Bücher.
So ist es. Und es ist ja so, dass wir zweimal im Jahr uns mit den entweder Lektoren, Lektorinnen oder Presseleuten zusammensetzen oder auch Verlegern, Verlegerinnen, um uns zu informieren darüber, was geplant ist für das kommende Halbjahr. Mhm. Das heißt, wir heißt meistens ich und meine Assistentin, jetzt momentan ist es die Dina Schleicher, zuvor war es die Anne Brox, aber es sind auch andere aus unserem Team, die auf Messen fahren, und wir fahren regelmäßig natürlich nach Leipzig und nach Frankfurt, wo wir alle die Verlage besuchen, die nicht in München sind, und uns dort tatsächlich eigentlich vorstellen lassen, wie was geplant ist für die nächsten Monate.
Erleichtert dir das die Arbeit jetzt mit den Verlagen, wenn du die Leute sozusagen von der anderen Seite triffst, dass du genau weißt, wie die ticken?
Oder? Absolut. Also ich finde das, weil es geht ja, wie gesagt, um Vermittlung, und natürlich erkenne ich häufig die Situation wieder, als ich noch Bücher gemacht habe und auch natürlich versucht habe, die unterzubringen und die zu vermarkten und die irgendwie
in der Öffentlichkeit dafür zu kriegen.
Und ich ertappe mich natürlich jetzt dabei, dass ich manchmal sagen muss, das können wir nicht bringen, weil es ist zu speziell oder unsere Räume sind zu groß. Sagt man lieber, unsere Räume sind zu groß, als wir erwarten zu wenig Besucher.
Zu wenig Publikum potenziell.
Und da sehe ich natürlich schon, tatsächlich, stehe ich ein bisschen auf der anderen Seite. Aber umso besser kann ich mich hineinversetzen. Mhm. Und das macht natürlich großen Spaß, aus Büchern auszuwählen, die bereits die erscheinen werden, die halt schon einen Verlag haben. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit meiner Arbeit vorher, war das ja oft so, dass man Manuskripte oder ausländische Bücher angeboten bekommen hat, die eben noch keinen deutschen Verlag hatten, und wo man sich entscheiden musste, kann man das sozusagen verantworten oder sieht man dafür ein Publikum oder nicht.
Also wahrscheinlich ist unter dem, was du lesen musst oder willst, sind mehr Dinge, die auch die Zeit rechtfertigen, die man damit verbringt,
als wenn man
noch sozusagen zwischen unverlangt eingesandten Manuskripten nicht was sitzt. Ja.
So ist es.
Das ist natürlich auch toll.
Ja. Das ist wunderbar. Also ich finde es ein Luxuszustand, dass man eigentlich von allen Verlagen das beste Angebot bekommt. Und das ist eigentlich herrlich. Wobei, es stimmt nicht ganz, weil die Verlage haben ja ein Budget, was sie bekanntlich auf manche Autoren setzen, und andere müssen sich selbst durchsetzen. Und natürlich ist es uns auch ein Anliegen, die Verlagsprogramme so genau anzusehen, dass uns auch Bücher, die uns nicht direkt angeboten werden, aber die trotzdem uns interessant erscheinen, dass wir die auch mit erfassen.
Dass ihr das ein bisschen gegen den Strich
postet. Dass wir nicht nur sozusagen die Neuerscheinungen präsentieren oder die Bücher, die sozusagen Spitzentitel in den Verlagen sind, sondern dass man eben auch ein bisschen schaut, es kommt auch auf Themen an. Also wenn wir jetzt gerade im Moment läuft ja die Orlando-Ausstellung, da schaut man natürlich nochmal in allen Verlagsprogrammen, was passt dazu,
thematisch,
wo ist die Gender-Thematik, wo kommt die vor oder und so.
Du hast vorhin den Begriff Formate gewählt.
Ja.
Was sind Formate und wie arbeitet ihr damit?
Also es ist so, dass wir eben in diesen Programmbesprechungen, wenn wir überlegen, wen wir einladen wollen, überlegen wir auch immer, wie können wir die Bücher, die Autoren bestmöglich präsentieren. Mhm. Und es gibt welche, die setzen sich tatsächlich hin, haben ihr Wasserglas und machen 1,5 Stunden One-Man-Show.
Gibt's aber nicht mehr oft, oder?
Gibt's nicht oft, aber zum Beispiel...
Ich liebte die Wasserglaslesung eigentlich früher. Ich finde, man braucht nicht immer unbedingt noch einen Schauspieler und einen prominenten Moderator und so. Ich fand Wasserglaslesungen, wenn der Autor das gut kann, ist es toll.
Ja. Also es gibt welche, wie zum Beispiel... der Christoph Ransmeier macht es toll, oder auch, ich glaube, der Raul Schrott macht es auch super.
Ja,
oder Andrea Wulff, die Humboldt-Forscherin, die macht alleine eine Bühnenshow, das ist fantastisch. Aber es gibt auch Autoren, die das weniger gut können, die einen wichtigen Moderator brauchen auf Augenhöhe. Und es gibt natürlich, klar, die ausländischen Autoren, die lesen ihre Texte nicht selber auf Deutsch, sondern da haben wir dann immer noch einen Schauspieler.
Ja.
Das heißt, das ist dann schon eine andere Veranstaltung mit 3 Leuten auf der Bühne. Manchmal braucht man auch noch Übersetzer. Mhm. Häufig versuchen wir, Moderatoren zu finden, die sowohl moderieren als auch hin und her übersetzen können.
Ja, bei Orlando habe ich auch gesehen, habt ihr eine Inszenierung, die ihr dann szenisch aufbereitet.
Das ist tatsächlich ein Glücksfall, weil es ist eine Inszenierung, die am Theater in Hannover entstanden ist mit Corinna Harfuch.
Ja.
Und wir haben sie gebeten, ob sie diese Bühnenfassung nicht sozusagen reduzieren kann auf eine szenische Lesung mit ihrem Schauspielerpartner. Und das macht sie.
Ich fand, das klingt sehr interessant.
Ja, und wir sind auch gespannt, genau. Aber um zurückzukommen zu dem Thema Formate, wir haben natürlich auch unbekannte Autoren, junge Debüts. Und da haben wir zum Beispiel ein ganz erfolgreiches Format, das gibt es schon seit vielen Jahren, der Mix. Und der Mix besteht darin, das machen wir 4-mal im Jahr, Frühjahr, Herbst, Sommer, Winter, dass wir 3 Debüts einladen, 3 Debütantinnen einladen und diese Autoren, Autorinnen,
die zusammen auftreten,
die hintereinander auftreten, aber an einem Abend.
Mhm.
Und der Türöffner ist, jeder muss seinen Lieblingssong mitbringen und sein Lieblingsgetränk, damit man eben sagen, nicht nur über das neue Buch spricht, sondern damit man auch einen Türöffner hat, ein Warm-up.
Was in den Alltag hineinreicht.
So ist es. Und das Besondere an diesem Format ist, dass es von dem Literaturhaus-Team immer moderiert wird. Das heißt, es sind immer 3 aus unserem Team, die jeweils einen Autor vorstellen, der oder die ihr Getränk erstmal vorstellt, ob das jetzt Kamillentee ist oder Bloody Mary. Und erklärt, warum sie David Bowie oder warum sie Adriano Celentano ausgewählt hat.
Mhm.
Oder auch was Moderneres. Und
geht das gut mit 3 Autoren? Oder gibt es dann da auch Eifersucht, dass der eine denkt...
Jeder kommt hintereinander dran.
Ich bin unterrepräsentiert. Ich kann mich erinnern, es ist sehr, sehr lange her, als ich noch Pressearbeit gemacht habe für Hansa. Da haben wir mal 3 Autoren, deutschsprachige, zusammen auf eine Lesereise geschickt. Ich glaube, die haben mich später nie mehr miteinander gesprochen. Das war sozusagen zu viel Nähe und zu viel Konkurrenz.
Also an diesem Abend haben die jetzt nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Weil jeder kriegt genau die gleiche Zeit. Und das Publikum hat es einfach angenommen, weil meistens ist es sehr kurzweilig. Wir haben auch
das ist ein Format, das ihr erfunden habt auch.
Ja. Graphic Novels stellen wir da auch vor. Das ist zum Beispiel, kommt auch sehr gut an.
Mhm.
Und viele unserer Besucher kommen speziell hin, weil sie wissen, da wird irgendwas Interessantes.
Da läuft dann hinten auf der Leinwand die Bilder und irgendjemand liest
meistens
den Text.
Meistens der die Autorin selber.
Schön.
Also
ja.
Barbara Jährling zum
Beispiel. Ich habe das neulich an so einem Norwegen-Abend war das auch.
Genau.
Und das war auch, fand ich auch sehr eindrucksvoll.
Ja.
Eine gute neue Dimension sozusagen. Mhm.
Aber nochmal zurückzukommen auf das Thema Formate. Wir haben natürlich auch je nach Thema ganz unterschiedliche Veranstaltungsarten auf der Bühne. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit dem BR-Symphonieorchester.
Mhm.
Das sieht so aus, dass wir meistens ein Thema, ja, wir haben natürlich immer ein Thema. Und das wird dann sowohl von den Kollegen vom BR-Symphonieorchester als auch von uns in dem Fall von Katrin Lange, gestaltet. Das heißt, meistens kommt ein prominenter Musiker, der gerade Artist in Residence in München ist, kommt zu uns auf die Bühne und unterhält sich mit einem hochkarätigen Autor, Autorin über ein musikalisches Thema. Mhm. Beispiel, wir hatten im letzten Jahr Thomas Hampson, den Bariton, der hat gesprochen über Vertonungen von Walt Whitmans Lyrik.
Oh ja. Mhm.
Oder wir hatten das erste Mal, war glaube ich, Felicitas Hoppe, Büchner-Preisträgerin, mhm, im Gespräch mit dem Bariton Mark Padmore über Heine-Vertonungen. Mhm. Und dann haben wir immer dazu auch Live-Musiker aus Solisten vom BR-Symphonieorchester, die musizieren dazu. Und es ist ein fantastisches Format.
Ja. Großartig. Ich war noch nie bei einer solchen Veranstaltung. Ich werde Ausschau halten, wann die nächste ist.
Oder was wir auch zum Beispiel machen, historisches Quartett. Das ist ein Format mit drei Wissenschaftlern, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, der Professor Wirsching und der Herr Schulze-Wessel vom Osteuropa-Studien und Frau Ute Daniel von der Uni Göttingen. Und die laden sich jedes Mal einen Gast ein und sprechen über vier aktuelle historische
Neuerscheinungen.
Ja.
Genau. Ja, interessant. Ja, du hast jetzt es so dargestellt, als wäre der Unterschied zwischen dem Verlag, deiner Verlagsarbeit der früheren und der Literaturarbeit gar nicht so groß. Aber es gibt ja Unterschiede. Was sind denn die?
Naja, der Hauptunterschied ist natürlich, dass man nicht mehr so an Texten arbeitet.
Ja.
Das ist eine Arbeit, die mir sehr große Freude gemacht hat, die ich sehr gerne gemacht habe, mit Autoren, Autorinnen an ihren Texten zu arbeiten, mhm, oder an Übersetzungen zu feilen. Das kommt natürlich nicht mehr vor. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir gar keine Textarbeit mehr haben, sondern die Darstellung unserer Programme.
Ihr müsst auch
Wir müssen Programme schreiben, ja, wir müssen Texte formulieren, damit wir unsere Ankündigungen, damit die attraktiv sind. Und das ist wiederum ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Klappentexte schreiben, Mutatis Mutandis.
Ich habe mich natürlich auch gefragt, was könnte sozusagen der wichtigste Unterschied sein. Und ich kam auf die zwei Punkte, die ich am schönsten finde im Lektorenleben. Das eine ist der Moment der Akquise.
Ja.
Wenn du irgendwo etwas findest und sagst, das passt in mein Haus, damit mache ich das und das.
Ja.
Allerdings, den hast du ja auch. Du akquirierst
ja, aber das stimmt natürlich schon, dieses Erfolgserlebnis, wenn man ein Manuskript liest und sagt,
das passt hierher.
Das passt und da springt der Funke über und ich mache das groß, dann
das ist was Wunderbares. Und der zweite schöne Moment ist halt, wenn dann sozusagen das fertige Produkt kommt.
Ja.
Wir hatten das jetzt gerade sozusagen mit den ersten Frühjahrsbüchern. Mhm. Und du siehst es dann und es ist auch von der Herstellung gut gemacht und es stimmt farblich und es ist kein Fehler. Du findest nicht sofort einen Fehler und du sagst so, das macht jetzt seinen Weg in die Welt. Das sind schon großartige Momente.
Ja, die sind, muss ich ehrlich sagen, nicht zu toppen. Also das war einfach immer also Glücksmomente, die man hat, eben wenn man im Verlag Bücher macht. Und das ist jetzt nicht mehr.
Und du musst eine Gabe und eine Neigung haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Denn das Lektorendasein spielt sich ja doch eher zurückgezogen ab. Also mir wurde das am klarsten, als wir da so jährlich unsere Lektorenkonferenz hatten, dass man dann natürlich auch den Wunsch hatte, wir gehen mal mit unserer Tätigkeit an die Öffentlichkeit. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn das, was sich zwischen Autor und Lektor abspielt oder auch zwischen Übersetzer und Lektor, das möchte man ja gar nicht an die Öffentlichkeit bringen. Es gab dann schon auch so Auftritte Lektor und Autor auf dem Podium, aber da ging ich raus und habe gedacht, naja, die wichtigen Sachen, über die sprechen sie jetzt eigentlich nicht. Also ich denke, dass die Lektorentätigkeit ist mehr, spielt sich hinter verschlossenen Türen ab. Was du machst, ist aber, du musst ständig auf die Bühne, du musst präsentieren, du musst in der Öffentlichkeit sichtbar sein.
Ja, wobei ich finde, da ist trotzdem, ganz so ist es nicht, wenn man als Lektor muss man ja auch für sein Buch einstehen. Erstmal im Verlag intern, man muss sozusagen ich finde, es, man muss jetzt immer von der eigenen Person absehen, sondern es geht immer um die Vermittlung. Und wenn man den Ehrgeiz hat, ein Buch zu vermitteln im Verlag, wenn du ein Buch entdeckst und ein Manuskript entdeckst und sagst, ich will, dass es angenommen wird, dass alle anderen sich auch dafür begeistern, dann musst du ja auch schon dafür sprechen.
Es beginnt vom ersten Moment so an, dass du sagst, ich habe was Tolles gefunden.
Genau, genauso wie es der Buchhändler ja auch für ein Buch mit eigenen Worten einstehen muss, um das zu verkaufen an seine Kunden. Und diese Arbeit ist schon auch ähnlich, weil wir machen es genau so. Wenn ich mich vorne auf die Bühne stelle, dann möchte ich gerne vermitteln, dass alle, die jetzt hier im Raum sind, einen tollen Abend haben werden, weil wir einen tollen Autor haben.
Dass da ein Funke überspringt.
Ja. Aber ich muss sagen, diese die Präsenz in der Öffentlichkeit, die ist natürlich war für mich auch eine Riesenumstellung.
Mhm. Das ist auch eine Herausforderung.
Ist mir auch nicht leicht gefallen am Anfang. Es war schon mit einiger Aufregung verbunden. Aber das Gute ist, was ich nie gedacht hätte, man kann es lernen. Und das ist sehr beruhigend, sehr dass man gut. noch was lernen kann.
Genau. Und ist es richtig, dass die Arbeit sich auch viel mehr am Abend abspielt? Dass du also belastbar sein musst für lange Abende und Nächte?
Die findet eigentlich von morgens bis lange
und
Nächte
statt. Und der Morgen gehört trotzdem noch dazu.
Genau, also weil tagsüber machen wir sozusagen die Arbeit, was übrigens auch eine ganz interessante Neuerung zum Vergleich zum zu meiner Verlagstätigkeit ist, ist, dass ich mit ganz anderen Kooperationspartnern zu tun habe. Mhm. Also ich habe nicht mehr wie früher, als ich als Verlagsfrau auf die Messen fuhr, mit ausländischen Kollegen zu tun, mit Lektoren aus anderen Verlagen, aus anderen Ländern, sondern das fällt jetzt ganz
weg. Das Internationale ist sehr viel weniger.
Ist weniger.
Die Autoren.
Ja. Aber dass man eben auch mit städtischen Institutionen zu tun hat, dass wir kooperieren zum Beispiel mit dem NS-Doku-Zentrum oder mit anderen städtischen Institutionen, dann hat man viel natürlich auch mit den Stadträten zu tun, mit den Stiftungsratmitgliedern und so weiter. Also die Politik spielt die Kommunalpolitik spielt eine größere Rolle als sie es.
Naja, du hast auch den Titel Geschäftsführerin. Mhm. Also das ist ja auch eine finanzielle Verantwortung.
Ja, aber Gott sei Dank haben wir einen guten kaufmännischen Leiter, der dafür sorgt, dass das alles
im Rahmen
bleibt. Genau.
Du hast gerade die Autoren erwähnt. Ist das jetzt ein ganz anderes Verhältnis, das man zu Autoren hat, wenn die da nur einen Abend auftreten, als wenn man sie so mit ihren Büchern begleitet hat und ihre ganzen auch oft Unzufriedenheiten, Wünsche
mitkriegt? Ja, sagen wir, es ist natürlich viel kürzer, wenn man nur einen Abend mit ihr verbringt, aber sozusagen auf die Künstlerseele muss man an diesem einen Abend auch eingehen, vorher und nachher und die Sensibilitäten berücksichtigen und dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle wertgeschätzt fühlen. Also das ist schon ähnlich ein bisschen.
Hattest du besonders schöne Begegnungen oder besonders gelungene Abende in letzter Zeit?
Ja, ich hatte gestern eine aufregende Matinee mit Angela Winkler. Mhm. Das war eben gestern am Sonntag. Und da war es eben, da merkte man, das ist eine sehr sensible Künstlerin, die gerade ihr autobiografisches Buch vorstellt.
Ja, es gab ja auch ein großes Interview in der
Süddeutschen. Genau. Und das war schon mit einiger Aufregung davor verbunden und der Vormittag verlief dann aber wunderbar und danach waren alle glücklich. Vorher waren alle sehr aufgeregt, aber es geht dann schon.
Was ist insgesamt ein gelungener Abend oder eine gelungene Veranstaltung für dich? Woran bemisst sich das? Bemisst es sich sicher zum einen, ob genügend Leute kommen, aber auch sozusagen, was muss inhaltlich passieren? Was muss auf der Bühne stattfinden, dass du sagst, das war jetzt ein toller Abend?
Naja, großartig ist es immer, wenn Autorinnen an einem Abend etwas preisgeben oder etwas dem Publikum mitgeben, womit das Publikum nicht vorher gerechnet hat. Und ich kann mich erinnern, einer der ersten Abende, als ich gerade anfing oder kurz bevor ich anfing, war David Grossmann im Literaturhaus. Und das war zum Beispiel so ein Abend, wo alle den Saal verlassen haben und gesagt haben, das war ein ich habe was gelernt für mein Leben sozusagen.
Ja, das ist bei Grossmann ganz toll und es gibt einige Autoren, die wirklich dann was zu sagen haben, genau, und bei denen das nie Routine wird.
Genau.
Die immer, wenn der Moderator eine Frage stellt, dann kommt etwas Substanzielles. Ja. Das ist natürlich toll.
Ja, und da gibt es immer wieder solche Sternstunden, wo man sagt, das war ein toller Abend, wo man vorher vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, weil es komplizierte Präliminarien gab oder so. Und dann der Überraschungsmoment, wo dann wirklich der Funke überspringt und das 300 Leute mucksmäuschenstill sitzen und der Autor danach oder die Autorin beglückt sind, weil sie was rübergebracht haben. Und das ist dann schon
Das ist toll. Wunderbar. Ja, für uns auch. Also wenn mein Autor betroffen ist, und dann kann man das auch da unterscheiden, ob es eine Veranstaltung ist, bei der ich das höre, was ich im Grunde genommen schon weiß über das Buch.
Oder ob man was Neues.
Ich muss ja als Lektor schon einiges wissen. Das ist ja unvermeidlich. Mhm. Aber die tollen Abende sind die, wo noch was zusätzlich passiert.
Ja. Und es gibt eben Autoren, die auf dieser Bühnensituation dann nochmal zu Höchstformen auflaufen und sich dann auch sozusagen vom Publikum noch inspirieren lassen oder sich aus der Reserve locken lassen. Und das ist dann immer ganz toll. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, dass, also ist ja unbestritten, dass der Zulauf zu Veranstaltungen immer größer wird. Mhm. Und ich spreche jetzt nicht nur vom Literaturhaus, sondern generell auch die Festivals boomen und so weiter. Und es gibt auch immer mehr Veranstaltungen mit Autoren, Autorinnen. Und meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass man sich ja so viel in einer virtuellen Welt bewegt, dass man zunehmend das Bedürfnis danach hat, einen echten Austausch,
reale Menschen,
Emotionen,
erleben.
Unvorhersehbares, Überraschendes zu erleben oder ein Moment, der unverwechselbar ist.
Eine menschliche Begegnung und sei es auch, dass der auf der Bühne sitzt, aber oft gibt es ja dann noch eine Diskussion.
Das oder aber auch die Tatsache, in einem Raum mit lauter mit Leuten zu sitzen, die sich für dasselbe interessieren wie man selbst.
Ja.
Also, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, ein Teilen desselben Gedankenkosmos.
Naja, gerade weil man als Leser sonst eher eine einsame Tätigkeit.
Mhm. Und das finde ich schon interessant, dass das Publikum eigentlich diese Begegnung immer mehr sucht.
Mhm.
Und zwar auch ein ganz unterschiedliches Publikum, je nach Thema. Also wenn Margarete Stokowski bei uns ist, dann sind nur 30-Jährige oder zwischen 20- und 30-Jährige junge Frauen da, schwarz gekleidet. Und wenn Hans Woller und Felix Magath da sind, dann sind leider junge Männer da, eher selten im Literaturhaus sonst. Fußballfreaks eben.
Das war eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was wisst ihr eigentlich über euer Publikum? Gibt es da Untersuchungen? Wer geht regelmäßig zu Lesungen? Oder könnt ihr das natürlich an den Mitgliedern, könnt es wahrscheinlich auch ein bisschen sehen?
Ja, die Mitglieder, gut, das ist unser Freundeskreis. Aber wir haben tatsächlich vor 2 Jahren eine Umfrage von so einer jungen Gruppe von der TU machen lassen. Mhm. Also wir wissen schon, wer unser Publikum ist, mehr oder weniger. Natürlich sind es gebildete, meistens Frauen ab, sagen wir mal, ab 40.
Also ein überwiegend weibliches Publikum fällt einem auf.
Ja, klar. Aber es ist nicht so, dass es nur, was heißt mal, es kommen nur alte Leute zu euch, aber so ist es überhaupt nicht, sondern kommt absolut aufs Thema an. Es ist wirklich, je nach Thema ist es unterschiedlich. Aber natürlich ist es so, dass das Gros des Publikums ist ein bisschen älter und ist hat einen Bildungshintergrund. Das ist ganz klar. Und ich stehe aber nicht auf dem Standpunkt, dass man das sozusagen verachten soll, sondern so nach dem Motto, wir brauchen dringend mehr Junge. Sondern ich denke mir, die Jungen, Interessentinnen, die werden ja auch älter. Und warum soll man unser Stammpublikum nicht auch bedienen? Davon abgesehen, glaube ich, kann es jeder von sich selber ja auch sagen, wenn man Mitte 30 ist, voll im Beruf steht und vielleicht kleine Kinder hat, kann man nicht an einem Mittwochabend auf eine Lesung gehen.
Ja, das ist ein zu großer Luxus. Ja. Das verbietet sich, das ist vollkommen klar. Aber trotzdem müsst ihr ja das Bestreben haben, auch an die Jüngeren ranzukommen.
Ja, aber wie gesagt, das gelingt eigentlich sehr gut, eigentlich über die Themen. Es gibt auch manchmal Veranstaltungen, wo wir uns nur wundern, woher die vielen Menschen kommen. Das sind natürlich dann Veranstaltungen, die dann über die sozialen Netzwerke kommuniziert
davon
werden.
Gehört haben. Mhm.
Und das verbreitet sich dann rasend schnell und dann sind wir sofort voll und ausverkauft, ohne dass wir glauben, dass es über unsere eigenen Kanäle
geht. Es gibt ja dieses Netzwerk der Literaturhäuser und darüber bist du ja auch mit den anderen in Kontakt.
Nein? Bin ich nicht, weil wir nicht Teil des Netzwerks sind.
Ach so, weil ich mich gefragt habe, ist das Literaturhaus München irgendwie auch speziell im Hinblick auf Publikum, weil man nun sagen kann, München ist eine eher bourgeoise Stadt und vielleicht ist im Literaturhaus Berlin das Publikum ein jüngeres und hipperes und vielleicht ist die Kneipe, die es dort gibt in der Fasanenstraße für junge Leute attraktiver als jetzt das Oskar Maria. Das sind ja Strukturen, die auch mit Städten zusammenhängen.
Und das glaube ich aber nicht, weil das Literaturpublikum eigentlich in jeder großen Stadt ähnlich gestrukturiert ist, würde ich sagen. Die würden dann, also wenn du, also so ein junges Off-Publikum würde eben dann Literatur in Clubs anhören. Das gibt es in München, genauso wie es in Berlin natürlich und in anderen Städten. Aber speziell das Literaturhauspublikum ist sicherlich, vermute ich mal, vergleichbar in den verschiedenen Städten.
Ja. Du hast vorhin gesagt, es gibt nicht nur die Literaturveranstaltungen, es gibt noch ganz viel anderes. Was fällt mir ein? Die Ausstellungen fallen mir ein?
Genau, es gibt Ausstellungen und es gibt ein großes Akademieprogramm. Vielleicht erstmal zu den Ausstellungen. Wir haben eine große Galerie im Erdgeschoss. Tatsächlich gibt es immer noch viele Menschen, die im Literaturhaus schon waren und gar nicht wissen, dass wir einen Ausstellungsraum haben.
Man kann es eigentlich nicht übersehen, wenn man reinkommt.
Aber viele gehen eben dann vorne übers Café rein. Und
vielleicht fremdeln sie auch mit der Literaturausstellung.
Ja. Also die Idee daran ist ja, dass Literatur sozusagen dreidimensional dargestellt wird, inszeniert wird, und zwar entweder Themen oder Werke oder Autoren, je nachdem. Und auch das ist eine ganz interessante Feststellung, dass Literaturausstellungen auch immer mehr und besser angenommen werden, dass es auf großes Interesse stößt, aber auch, weil wir eben versuchen, nicht so klassisch historisierende Ausstellungen zu machen, wo sagen in Anführungsstrichen nur Dokumente in Vitrinen liegen, sondern wir versuchen schon ein Werk oder ein Thema dem Publikum so nahe zu bringen, dass es aufzuschlüsseln. Ja. Mhm. Und meistens verbinden wir das mit einem Begleitprogramm, was eben noch mal andere Dimensionen zeigt. Mhm. Und wie gesagt, im Moment ist gerade Orlando nach dem Roman von Virginia Woolf. Aber das ist eine Fotoausstellung, kuratiert von Tilda Swinton, wo für diese Schau hat sie zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler gebeten, ihre Ideen zu Orlando umzusetzen. Und das ist eine ganz atemberaubende Ausstellung, finde ich, weil sie eben dieses Thema Gender, Fluidity, Ambivalenz der Geschlechter.
Sehr aktuelles Thema.
Ja,
Aufschlüssel.
Genau.
Und wandert die dann auch noch durch die anderen Literaturhäuser? Das schon.
Wir haben sie übernommen aus Amerika und von einer New Yorker Galerie und die geht dorthin auch wieder zurück. Die anderen Literaturhäuser haben nicht die Möglichkeiten, nicht alle haben
die Räumlichkeiten
nicht da. Ja, ja. Und es kostet ja auch Geld. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine finanzielle Frage.
Seminare?
Ja, genau. Ganz wichtig, das Akademieprogramm, was die Katrin Lange leitet. Und da gibt es eben ganz verschiedene Modelle. Es gibt einmal natürlich die Akademie des Schreibens, die vom Kultusministerium unterstützt wird und die im Zusammenschluss mit verschiedenen bayerischen Universitäten aber vom Literaturhaus ausgeht. Und das ist eine Akademie, wo sowohl, meistens geleitet wird von einem Lektor und einem Autor, Lektorin, mhm. Autorin, mhm. und die für wirklich angehende Autoren ist. Die müssen sich bewerben, das ist limitierte Teilnehmerzahl und so weiter. Und das sind wirklich tolle Seminare, die wirklich erstaunliche Ergebnisse insofern zeigen.
Aus denen dann auch erfolgreiche Werke.
Ganz viele der Autoren, die daran teilnehmen, können sich danach über einen Vertrag mit einem Verlag freuen, was natürlich sehr schön ist. Was wir neu machen, sind die offenen Werkstätten. Das heißt, da kann sich jeder bewerben, auch jemand, der vielleicht berufstätig ist.
Als Laie
genau.
Zu schreiben.
Und da haben wir jetzt eigentlich auch schöne Erfahrungen gemacht mit so Wochenend-Workshops, geleitet von prominenten Autoren, Autorinnen. Mhm. Zum Beispiel Doris Dörrie hat das jetzt zuletzt gemacht oder auch Amelie Fried und Peter Probst. Mhm. Oder der Christoph Magnusson macht es demnächst. Mhm. Und Leda Borellik macht sehr viel bei uns. Dann gibt es Workshops für Schülerwerkstätten, die enorm berührend sind, toll angenommen werden. Da arbeiten wir zusammen mit den Lehrern. Es gibt auch Projekttage für Lehrer, wo wir Lehrern zeigen, wie man den Deutschunterricht irgendwie aufschlüsseln kann, aufbringen, wie man neue Themen reinbringen kann und wie man Schüler vor allem dazu bringen kann, zu erkennen, wie wichtig das ist, sich auszudrücken. Was ist auch zum Teil tatsächlich eine Traumaüberwindung.
Und die kommen?
Die kommen dann.
Durch ihren jeweiligen Deutschunterricht noch nicht so abgeschreckt, sondern sagen, jetzt möchte ich es gerade mal auf eine andere Weise ausprobieren.
Also wir hatten gerade eine Abschlussveranstaltung von vier Schulen. Das waren Mittelschule, Montessori-Schule und drei Mittelschulen, wo die Schüler auf der Bühne dann was vorgetragen haben und es war unglaublich berührend und großartig. Und diese Workshops werden bei uns auch von Autoren geleitet, jetzt zuletzt Sandra Hoffmann und Leda Borellik. Und da gibt es also wirklich ganz wunderbare Ergebnisse, die wir auch meistens bündeln und dann auch natürlich fotokopieren und zusammenfassen. Mhm.
Sehr schön. Ich habe ja auch mal die Ausbildung fürs Lehramt an Gymnasien gemacht und ist immer bedauert, dass die Schule es nicht schafft, den Leuten, die so eine Begabung haben, da mehr draus zu machen.
Ja,
also
ja.
Das ist praktisch eigentlich eine logische Fortsetzung
dessen. Ja.
Und ich habe auch sehr profitiert als Lektorin von euren Übersetzerseminaren, weil ich da gelegentlich so kleine Auftritte hatte und die Übersetzer kennenlernte. Mhm. Und da sind ja dann auch, das waren ja auch oft die jungen Übersetzer, aus denen nachher die prominenten Namen für ihre jeweiligen Sprachen hervorgegangen sind. Das fand ich auch eine ganz, ganz tolle Initiative.
Ja, das Münchner Übersetzerforum tagt ja regelmäßig im Literaturhaus, beziehungsweise macht regelmäßig Veranstaltungen im Literaturhaus. Und das ist auch ganz toll, weil man dann wirklich so ein bisschen auch im Werkstatt Einblick bekommt.
Machst du noch was sagen zum Literaturfest? Das Literaturfest ist ja nun nochmal ein Spezialfall und da dem stehst du auch vor. Ist das richtig?
So ist es. Das ist ja qua Amt, ist es jetzt, bin ich da auch zuständig dafür. Natürlich in einem, wir sind ein großes Team. Das Literaturfest ist natürlich das literarische Highlight im kulturellen Jahr in München. Findet statt von Mitte November bis Anfang Dezember und hat deswegen eine große Besonderheit, als das Kulturreferat der Stadt München jedes Jahr einen Autor, eine Autorin einlädt, das Programm, einen Teil des Programms zu kuratieren.
Und das ist das Forum Autoren.
Das ist Forum Autoren und das ist eigentlich in enger Zusammenarbeit mit uns, mit dem Literaturhaus. Und aber natürlich Heike Braun, die Projektleiterin, findet es statt. Und das Literaturfest ist ein bisschen kompliziertes Konstrukt, weil natürlich da auch ein wichtiger Teil der Landesverwaltung.
Die Bücherschau gehört auch dazu. Das Literaturhaus, die Bücherschau und das Forum Autoren.
Genau, das sind diese drei Bereiche, die aber unter einem Dach zusammengefasst werden. Und was im Literaturhaus ganz speziell auch nochmal ist, an dem letzten Wochenende findet der Markt der unabhängigen Verlage statt.
Das finde ich auch eine ganz besonders schöne
Sache. Und
das
ist mal toll. Das ist übrigens auch eine Verkaufsausstellung, was ich auch wichtig finde, dass man eben Bücher und Grafiken da gleich kaufen kann. Und das hat sich über jetzt wirklich, glaube ich, 20 Jahre bewährt und wird auch übrigens, auch das wird von anderen Literaturhäusern tatsächlich auch
das gibt es inzwischen an mehreren Stellen. Ja, oder Basel hat es, glaube ich, auch. Und das erzählten mir die Aussteller dieses Jahr, und weil die ja auch sehr glücklich sind, dass sie dann sozusagen ihre Liste präsentieren können. Und
das kommt auch gut an. Also das Publikum hat es schon sozusagen fest im Kalender. Ja. Das ist ganz schön für Weihnachtsgeschenke.
Ja, ich glaube, das waren schon die wichtigsten Nebenschauplätze. Oder fällt dir noch einer ein? Also wenn man zuerst denkt, man immer an die Literaturveranstaltungen, an die Lesungen.
Ja, also Ausstellungen und das Akademieprogramm.
Räume vermieten, musst du sowas auch?
Natürlich. Damit verdienen wir ja auch Geld. Damit verdienen wir Geld, das unser Kulturprogramm unterstützt. Weil das Konstrukt des Literaturhauses ist ja folgendes. Wir sind ja nicht vollkommen städtisch. Wir sind keine städtische Institution, sondern die Stiftung Literaturhaus hat eine Public-Private Partnership mit dem Kulturreferat, mit der Stadt München. Und die Verlage sind auch ganz ein wichtiger Bestandteil dieser Public-Private Partnership. Verlage unterstützen uns auch jährlich, was sehr erfreulich ist, auch der Hansa Verlag. Und es ist folgendes, dass das Gebäude ja der Stadt München gehört und der Stiftung Literaturhaus zur Verfügung gestellt wird, um es sozusagen zu bewirtschaften, damit wir da damit unser Kulturprogramm bestreiten können. Das heißt, diese Veranstaltungen werden finanziert zu einem relativ kleinen Teil von der Stadt München, aber wir dürfen das Gebäude bewirtschaften, das heißt, wir haben Mieteinnahmen. Tagsüber auch in den Veranstaltungsräumen vermieten wir an.
Weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ihr habt ja fast jeden Abend Programm.
Aber tagsüber nicht.
Aber tagsüber nicht, da kann man noch.
Da kann man, also wir haben. Was für Art von Veranstaltungen sind Pressekonferenzen oder Tagungen oder Workshops? Und wir haben eine Mitarbeiterin im Team, also wir sind insgesamt 12 Leute, und eine Mitarbeiterin macht nichts anderes, als
sich darum
zu kümmern.
Ach ja.
Und natürlich in dem Gebäude sind ja auch andere Mieter in den Büroräumen, die auch dann Miete bezahlen.
Ja.
Zum Beispiel der Landesverband Bayern des Börsenvereins.
Die auch einen festen Sitz haben?
Ja, die haben den festen Sitz im Literaturhaus.
Ja. Nun kann man ja leider nicht leugnen, dass der Buchhandel und auch die Verlage in einer gewissen Krise sind im Moment. Dass die Leser weniger geworden sind. Siehst du da eine besondere Verantwortung jetzt von Seiten der Veranstalter? Oder denkst du, gerade auf Seiten der Veranstalter kann man dagegen steuern?
Also ich merke nicht, dass das Interesse an Inhalten und an Autoren, Autorinnen, Begegnungen weniger geworden ist. Mhm. Im Gegenteil. Wie ich vorhin schon versucht habe zu erläutern, weil ich selber noch nicht mir darüber im Klaren bin, wie das zusammenhängt. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Rückgang im Buchhandel sich fast diametral entgegenbewegt, wird kompensiert, mehr oder weniger durch die Veranstaltung, ist mein Eindruck.
Naja, nur kaufen die Leute nicht unbedingt dann nach der Lesung sich auch ein Buch, um es noch still für sich zu rezipieren.
Nein.
Das sind dann tatsächlich verschiedene Kanäle.
Nein, das sind aber auch oft Leute, die zu Veranstaltungen kommen und dann, weil sie von dem Buch gehört haben, weil sie von dem Autor gehört haben, weil sie sich für den Inhalt interessieren und dann am Ende der Veranstaltung sagen, okay,
ich habe erfahren, was ich erfahren wollte.
Ja. Und dann, ich brauche das Buch nicht unbedingt.
Ja.
Und gerade weil, also das ist jetzt meine Interpretation, weil die Zeit so schnelllebig ist und weil man ja mit so wahnsinnig vielen Informationen umgehen muss, bietet das Literaturhaus eine Auswahl der Themen und der Bücher, die im Moment im Gespräch sind. Mhm. Und es gibt einfach viele, und vor allem unser Stammpublikum, die fühlen sich dann genügend informiert und denen reicht es, einen Abend mit einem Autor und einem Buch zu verbringen und müssen sich deswegen das Buch nicht unbedingt kaufen.
Finden die Verlage natürlich trotzdem manchmal schade und die Autoren auch, die gerne noch ein paar Bücher mehr signiert.
Ich glaube, dass es wirklich auch eine Erscheinung der Zeit ist, dass man, ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele, was alles geboten wird,
na klar, es ist eine Überfülle an, wie du sagst, Informationen und Veranstaltungen und alternativen Medien, mit denen man sich beschäftigen kann, dass man damit natürlich immer in Konkurrenz steht.
So ist es. Und deswegen habe ich manchmal fast den Eindruck, dass interessierte Leserinnen und Leser dann eher auf eine Veranstaltung gehen, weil das weniger Zeit kostet und man hat dann das Thema für sich irgendwie erledigt.
Ja.
Meint man. Ist natürlich de facto nicht so, wenn man ein Buch selbst liest und sich damit befasst.
Ist nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung.
Ja, klar.
Ist völlig klar. Ja. Du bist ja von Kindesbeinen an mit Büchern aufgewachsen. Weil dein Vater war ja auch im gleichen Metier, war Lektor und Programmleiter. Und wie würdest du jetzt die Veränderung beschreiben seit dieser frühen Zeit? Denn die Landschaft hat sich doch sehr verändert in den Verlagen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die Idee des Literaturhauses aufkam in München, dass sich ja eine Widerstandsgruppe gebildet hat, die gesagt hat, das Literaturhaus, das brauchen wir nicht. Das nimmt den Buchhändlern die Veranstaltungen weg. Und was soll das eigentlich?
Ja.
Kommt einem heute so anachronistisch vor, dass man es gar nicht mehr glauben kann.
Ja.
Aber da hat sich ja doch sehr, sehr viel gewandelt. Ja.
Es war auch gut, dass mein Vorgänger und Mitgründer des Literaturhauses, Reinhard Wittmann, dass er so hartnäckig war damals. Und das,
und den Sturm an sich hat
abfallen lassen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass er damals auch, der war damals auch im Piper Verlag, als ich noch dort war und dafür auch geworben, also nicht nur mir gegenüber, sondern damals natürlich dem Verlagsleiter gegenüber auch. Und und damals hat wirklich keiner noch damit gerechnet, was übrigens auch sich zeigt, wenn man sich vorstellt, das Literaturhaus, der Haupteingang unten geht ja ins Café und nicht ins Literaturhaus.
Ja.
Und der Seiteneingang ist so ein bisschen versteckt unter der Treppe, was aber der Haupteingang des Literaturhauses ist. Und ich finde, allein schon an dieser Struktur des Hauses kann man erkennen, dass damals, als es renoviert wurde und umgebaut wurde, keiner damit gerechnet hat, dass es mal so einen Zulauf haben
würde.
Ja. Und das hat sich schon, wie ich vorher schon gesagt habe, es hat sich schon einfach verändert, die Art der Rezeption. Und ich glaube, was man befürchtet hat, nämlich dass das Literaturhaus den Buchhandlungen und überhaupt der Buchlandschaft in München was wegnimmt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil je mehr Werbung für das Buch gemacht wird mit tollen Veranstaltungen, das ist ja ein Marketing.
Profitieren die anderen auch.
Ich glaube nicht, dass die Buchhändler weniger Lesungen machen, also Lehmkohl oder so, die machen ja auch ein tolles Programm.
Absolut.
Was auch, glaube ich, super funktioniert.
Ja. Hast du denn irgendwelche Pläne jetzt so für die allernächste Zeit, wo du spannende Dinge oder auch längerfristig, wo du jetzt mit deinem Team spannende Sachen aufstellen wirst oder wo du sagst, da möchte ich noch was entwickeln, da kommt jetzt noch was Neues? Oder habt ihr jetzt, seit du da bist, das sind ja jetzt auch schon mehrere Jahre,
3,5 Jahre,
so viel entwickelt, dass du sagst, noch auf dem Stand können wir es auch im Moment belassen?
Nein, das kann man nie sagen, natürlich, dass wir es auf dem Stand belassen. Aber wir haben schon eine ganze Menge irgendwie auch an inhaltlichen Dingen vorangebracht. Wir haben neue Corporate Identity, wir haben neues Design,
neuen Auftritt
in der Website, grafischen Auftritt. Wir haben die Themenvielfalt noch mehr erweitert und viel mehr auch wahrscheinlich auch mehr Frauenthemen, weiß ich jetzt nicht genau, wie das vorher war, aber wahrscheinlich ist es eine größere Offenheit vielleicht, wobei ich die Arbeit meines Vorgängers überhaupt nicht kritisieren will, aber die Zeiten
ändern sich eben auch. Man muss sich ja immer entwickeln, genau. Sonst wird es langweilig.
Aber was eben der große Plan ist, und das ist das, was mich jetzt sehr beschäftigt, wie geht es mit dem Haus weiter? Wir haben jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wo untersucht werden muss, wie man das Haus erweitern kann, obwohl es ja baulich begrenzt ist. Kann man den oberen Saal vielleicht mit einer beweglichen Wand versehen, sodass man den noch vergrößern kann? Mhm. Kann man eventuell ins Untergeschoss gehen, dass man die auch so pragmatische Probleme wie Garderobe,
Waschräume, dass man ein bisschen
Raum gewinnt. Und da sind wir gerade dabei mit dem gleichen Architektenbüro, was damals die Renovierung 1997 gemacht hat, mit Professor Kiesler, mit diesem Büro sind wir gerade im Gespräch. Und was sich natürlich auch ein bisschen als schwierig, wie immer in solchen Zusammenhängen herausstellt, ist, wie kann man sozusagen strategisch planen, Zeit sich nehmen, strategische Überlegungen anzustellen, um gleichzeitig im Tagesgeschäft präsent zu sein.
Sein Tagesgeschäft gut zu machen.
Und das ist ein Spagat, den haben eigentlich alle
diese Professionen. Und da kann ich nur ganz viel Gutes wünschen.
Danke.
Und dir herzlich danken für die vielen interessanten Auskünfte. Ich habe viel dabei erfahren und ich hoffe, die Hörer dann auch.
Danke.
Danke nochmal, Tanja.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.